Ein herzliches Grüß Gott, mein Name ist Peter Sonneborn. Schön, dass Sie heute Abend wieder mit eingeschaltet haben, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute Abend in der Credo-Sendung beschäftigen wir uns im Rahmen des Grundkurses Philosophie nach wie vor mit philosophischen Politsystemen. Wir sind insgesamt schon heute im 33. Teil dieser Sendereihe Grundkurs Philosophie, aber ich darf Sie wie immer beruhigen, wenn Sie die anderen 32 Teile oder auch nur einige davon nicht gehört haben, kein Problem. Auch heute Abend wird unser Referent Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol Sie wieder im Gesamten in das Thema des heutigen Abends einführen und hindurchführen, sodass Sie also, wenn Sie die anderen Sendungen nicht gehört haben, nichts versäumt haben. Ja, das heißt, Sie haben schon was versäumt. Das möchte ich jetzt nicht so stehen lassen. Es waren allesamt ganz hervorragende Sendungen, aber es fehlt Ihnen nichts, um auch heute einzusteigen. Wir beschäftigen uns also mit philosophischen Politsystemen. Unser Referent Dr. Peter Egger ist Doktor der Theologie, der Philosophie und der Geschichte, hat uns hier ein ganz breites Wissensspektrum anzubieten und wir freuen uns, heute Abend wieder mit ihm verbunden zu sein. Guten Abend, Herr Dr. Egger.
Grüß Gott, Herr Sonneborn.
Dr. Egger, schön, dass Sie wieder Zeit haben. Nationalsozialismus ist das ganz konkrete Thema heute Abend und es wird schon der dritte Abend zu diesem, ich möchte mal sagen, heißen Thema sein, das ja noch nicht ganz so weit zurückliegt und uns immer wieder, wir sehen es auch in den Zeitungen, wir sehen es im Fernsehen, zu allen möglichen Jahrtagen wieder beschäftigt, selbstverständlich, denn es so viel Ungeist und so viel falsche politische und philosophische Einstellung, die verarbeitet man nicht so ohne weiteres in ein paar Jahren. Ich möchte Sie bitten, Herr Dr. Egger, wie gewohnt, dass Sie wieder mit einem Gebet in diese Sendung einsteigen und dass Sie dann noch mal ganz kurz ausholen, was wir in der letzten Sendung so besprochen haben, um dann einen frischen Start für heute Abend zu bekommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich und ich freue mich, dass wir heute mit Deutschland und Südtirol verbunden sind. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir ein Gebet sprechen, um den Geist Gottes auf diese Sendung herabzurufen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Wir wollen auch die Mutter Gottes grüßen und sie um ihr fürbittendes Gebet ersuchen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und zum Schluss wollen wir auch noch die Engel bitten, uns zu begleiten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns heute noch einmal dem Nationalsozialismus zuwenden und versuchen, die geistigen Prinzipien, die hinter dieser Ideologie stehen, etwas näher kennenzulernen. Wir sehen ja heute im Fernsehen immer wieder Dokumentationen aus der nationalsozialistischen Zeit, aber es wird ganz selten einmal auf die philosophischen Hintergründe hingewiesen. Und es genügt nicht, dass wir nur Bilder sehen. Wir müssen auch die Gedanken kennenlernen. Und da haben wir in den letzten zwei Sendungen auf einige Schwerpunkte hingewiesen, die sich in dem berüchtigten Buch, muss man sagen, von Alfred Rosenberg, dem Chefideologen des Nationalsozialismus, finden. In diesem Buch, das den Titel trägt, der Mythos des 20. Jahrhunderts. Und dort haben wir von den Prinzipien des Nationalsozialismus einiges im Originaltext lesen können. Alfred Rosenberg weist darauf hin, dass das Fundament des Nationalsozialismus Blut und Rasse sind. Und aus diesen zwei Prinzipien leitet er dann den Anspruch der nordisch-arischen Rasse ab, alle anderen Rassen zu beherrschen. Wir haben dann auch noch gehört von den Feinden des Nationalsozialismus oder von den Gegnern, nämlich vom Judentum, dem Katholizismus, dem bürgerlichen Liberalismus und dem Marxismus. Der Nationalsozialismus hat also in diesen vier Gruppierungen seine hauptsächlichsten Feinde gesehen und wollte sie vernichten. Alfred Rosenberg hat dann auch von der sogenannten rassischen Weltrevolution gesprochen und hat gesagt, dass diese rassische Weltrevolution das 20. Jahrhundert und die Zukunft bestimmen würde. Und da hat er darauf hingewiesen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit es zu dieser rassischen Weltrevolution kommen kann. Und da hat er zunächst einmal die eugenische Nachkommenschaft angeführt. Hier geht es also um Nachkommen, die frei sind von irgendwelchen erblichen Mängeln, die also ganz den rassischen Idealen entsprechen. Die Voraussetzung für diese eugenische Nachkommenschaft waren immer aus der Sicht des Nationalsozialismus rein rassige Ehen. Es durften sich also nur Frauen und Männer paaren, die derselben arischen Rasse angehören. Und es war verboten, sich mit anderen Rassen zu verbinden. Alfred Rosenberg hat dann auf einen weiteren Punkt hingewiesen, dass auch das Recht, also die rechtliche Grundlage dieses Staates, die Rasse sein müsse. Immer und überall ist die Rasse der Bezugspunkt. Und dann spricht er auch von einem rassischen Staat. Der Staat steht im Dienst der Rasse. Und da wollen wir heute fortfahren. Und da wollen wir immer wieder Originaltexte hören aus diesem Buch, dem Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg. Rosenberg verlangte also, dass auch der Staat zu einem reinen Instrument der Rasse und des Volkes werden muss. Ich zitiere: Der Staat ist uns heute kein selbstständiger Götze mehr, vor dem alle im Staube zu liegen hätten. Der Staat ist nicht einmal ein Zweck, sondern er ist auch nur ein Mittel zur Volkserhaltung. Staatsformen ändern sich und Staatsgesetze vergehen, das Volk bleibt. Daraus folgt allein schon, dass die Nation das Erste und Letzte ist, dem sich alles andere zu unterwerfen hat. Ende des Zitats. In diesem Staat muss jeder, der ein öffentliches Amt bekleidet, mit allen Kräften der Nationalehre dienen. Rosenberg weiter: Das neue Reich fordert von jedem im öffentlichen Leben stehenden Deutschen den Eid nicht auf eine Staatsform, sondern den Eid, überall nach Kräften und Vermögen die deutsche Nationalehre als obersten Maßstab seines Handelns anzuerkennen und für sie zu wirken. Kann ein Beamter, Bürgermeister, Bischof, Superintendent und so weiter einen solchen Eid nicht leisten, so verliert er zwangsläufig alle Rechte zur Bekleidung eines öffentlichen Amtes. Ende des Zitats. Der einzige Wert, der zählt, ist das Volk und die Rasse. Ein weiteres Zitat: Damit ist der neue Gedanke greifbar herausgeschält. Er stellt Volk und Rasse höher als den jeweiligen Staat und seine Formen. Er erklärt Volksschutz für wichtiger als Schutz eines religiösen Bekenntnisses, einer Klasse, der Monarchie oder der Republik. Er sieht im Volksverrat ein größeres Verbrechen als im Hochverrat. Ende des Zitats. Damit aber erklärt Rosenberg den Nationalismus zur Staatsreligion. Es wird uns hier klar gemacht, wie also sämtliche Instrumente des Staates, aber auch die Beamten des Staates, der Rasse und der Nation verpflichtet sind. Die Rasse und die Nation sind die höchsten Maßstäbe. Sie sind wichtiger als die Religion, sie sind wichtiger als die Klasse, wichtiger als die Staatsform. Und nun geht Rosenberg wieder einen Schritt weiter. Er sagt, dass in diesem völkischen Staat auch alle sozialen Maßnahmen nach rein nationalen Gesichtspunkten getroffen werden. Der Maßstab für die sozialen Maßnahmen sind nicht mehr die Bedürfnisse des einzelnen Menschen oder einer Gruppe, sondern die Bedürfnisse der Nation. Damit wird auch im sozialen Bereich die Nation zum Maßstab für das Individuum und für kleinere Gruppen. Als sozialistisch gilt dann, wie Rosenberg schreibt, eine staatlich durchgeführte Maßnahme zum Schutz der Volksgesamtheit. Ende des Zitats. Auf diese Weise wird das Soziale ganz auf das Nationale abgestimmt. Es kommt, wie Rosenberg schreibt, zur Gleichung zwischen echtem Nationalismus und echtem Sozialismus. Das Ganze aber nennt sich dann Nationalsozialismus. Das Wesen dieses nationalen Sozialismus besteht also darin, dass er nur jene unterstützt, die zur Nation gehören und dem Volk nützen. Also hier kommen wir einmal zu einer Kernaussage. Der Nationalsozialismus verbindet also das Völkische und das Soziale und umgekehrt das Soziale mit dem Völkischen. Also sozial unterstützt wird nur, wer zum Volk gehört. Die Bedingung für die Sozialleistung ist die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk. Ein weiterer Punkt. Rosenberg spricht von einer nationalen Einheitspartei. Im Interesse der Nation darf es auch keine Parteien geben, die nicht im Volkstum den höchsten Wert sehen. Er schreibt, politische Parteien, die bei ihrer Tätigkeit danach fragen, inwieweit etwa die internationale Klassensolidarität oder internationale Konfessionsinteressen gestärkt werden könnten, haben in einem deutschen Staat keine Daseinsberechtigung. Was meint er damit? Er meint damit Folgendes, dass wenn die internationale Verbundenheit unter der Arbeiterklasse, wie etwa im Sozialismus, die kann in einem deutschen Staat keine Daseinsberechtigung haben. Warum? Weil die Solidarität unter den Arbeitern international ist und damit über das Deutsche hinausgeht. Also stört eine internationale Verbundenheit der Arbeiterklasse über die eigenen Volksgrenzen hinaus den deutschen Staat. Dasselbe gilt auch im Bereich der Religion. Rosenberg stellt fest, dass eine internationale Konfessionszugehörigkeit oder eine internationale Konfessionsinteressen können nicht in einem deutschen Staat Platz haben. Er meint natürlich hier vor allem die katholische Religion, die ja eine internationale, weltweite Religion ist. Und auch die stört einen deutschen Staat. Damit wendet sich Alfred Rosenberg ganz deutlich gegen den internationalen Sozialismus und auch gegen den weltweiten Katholizismus. Er schreibt dann weiter, die Tätigkeit solcher volksfeindlicher Parteien in Vergangenheit und in der Gegenwart hat die Seele des Deutschen zernagt und zerrissen. Einerseits blieben auch die Anhänger des Marxismus und Zentrums doch Deutsche, andererseits mussten sie außerhalb des Deutschtums liegende Werte als Höchstwerte anerkennen. Also er sagt, die Marxisten waren zwar Deutsche und auch die Mitglieder der christlichen Zentrumspartei waren auch Deutsche, aber sie haben ständig über die Grenzen des Deutschtums hinausgeblickt und haben außerhalb des Deutschtums liegende Höchstwerte anerkannt. Also der Sozialismus sieht in der internationalen Verbrüderung ein Ziel, das außerhalb des Deutschtums liegt, und auch das deutsche Zentrum blickt vor allem bei den Katholiken nach Rom und überschreitet damit die Grenzen des Deutschtums. Und das ist für einen deutschen Nationalstaat unerträglich. Er schreibt dann weiter: Das Problem des kommenden Reiches der deutschen Sehnsucht besteht also darin, diesen gequälten, irregeleiteten Millionen, die also über die deutschen Grenzen hinausschauen, eine neue Weltanschauung zu predigen, ihnen aus einem neuen Mythos heraus einen alles formenden Höchstwert zu schenken oder richtiger gesagt, den in allen schlummernden Wert des Volkstums und der Nationalehre vom Schutt der Jahrhunderte zu reinigen und in sein Zeichen das ganze Leben zu stellen. Erst wenn das geschehen ist, kann ein deutsches Reich entstehen, sonst sind alle Versprechungen leeres Geschwätz. Also man muss hier sozusagen den Schutt von Jahrhunderten abschütteln. Damit wäre also das internationale, das christliche, sagen wir es mal klar und deutlich, das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Hier sind also viele Elemente, die nicht rein deutsch sind, und vor allem auch das Reich des Marxismus, der Arbeiterklasse, alle diese Dinge, die entstanden sind, die müssen also bekämpft werden, damit endlich ein reinrassiges deutsches Reich entstehen kann. Da aber keine andere Partei ausschließlich vom Höchstwert des Volkstums und der Nationalehre ausgeht, und er verweist hier noch einmal: Die Sozialdemokratie kämpft zuerst für die Interessen der Arbeiterklasse. Das Zentrum, also die christliche Partei, orientiert sich an Thron und Altar. Die denkt also an die Monarchie und an die Kirche. Und auch dem liberalen Bürgertum geht es um die Freiheit und um die Wirtschaft. Alle diese Gruppierungen, die Sozialdemokratie, dann die christliche Parteien, die liberalen Parteien, die kommen nicht in Frage, die Partei für Deutschland zu sein. Und deshalb, schreibt also Rosenberg, kann und darf es nur eine legitime Partei geben, nämlich die Nationalsozialistische Partei. Einzig die Nationalsozialistische Partei ist durch ihre Orientierung am Höchstwert der Nation und des Volkstums befähigt, einen wahren deutschen Volksstaat zu errichten. Ja, wir merken, wie hier also sehr klar deklariert wird, was hier angestrebt werden soll. Ein rassischer Staat, ein nationaler Sozialismus und eine nationale Einheitspartei. Nun wollen wir eine kurze Musikpause einlegen und dann noch einige weitere Punkte betrachten.
Hier ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Credo-Sendung. Bei uns geht es heute im Rahmen des Grundkurses Philosophie um Politsysteme auf philosophischer Basis. Ganz genau geht es um den Nationalsozialismus und das bereits zum dritten Mal. Ein wichtiges Thema also, das uns alle immer wieder beschäftigt. Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, unser kompetenter Referent für dieses Thema, legt uns ein bisschen dar, worum es denn in diesem Nationalsozialismus vom philosophischen Hintergedanken her geht. Er zitiert dazu immer wieder aus dem Hauptwerk des Chefideologen des Nationalsozialismus Alfred Rosenberg mit dem Titel Der Mythos des 20. Jahrhunderts. Wir haben zusammengefasst im ersten Teil des Vortrags von Herrn Dr. Egger gehört, dass es Rosenberg darum geht, einen rassischen Staat, einen nationalen Sozialismus aufzubauen und eine nationale Einheitspartei zu schaffen. Denn all das, was international ist, ist nicht mehr gemäß den nationalen deutschen Werten, die sich wiederum auf der nordischen Bevorzugung der nordischen Rasse gründen. Herr Dr. Egger, wir bitten Sie um den zweiten Teil Ihres Vortrags.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun noch einigen weiteren Prinzipien nachforschen, die bestimmend waren für die Ideologie und die Weltanschauung des Nationalsozialismus. Und da kommen wir nun zu einem Punkt, den man die hierarchische Regierung nennen könnte. Dieser deutsche Volksstaat soll nämlich auch eine eigene Regierungsform erhalten, und zwar eine Regierungsform, die vom Führerprinzip bestimmt wird. An der Spitze des Volksstaates steht der Führer, der über eine unbeschränkte Autorität und Macht verfügt. Das ist schon mal bemerkenswert. Also hier wird ein Mann mit einer unbeschränkten Machtfülle und Autorität ausgestattet. Hier zeigt sich bereits ein Ansatz, der gegen jede Demokratie verstößt. Es kann nicht ein Mann die gesamte Fülle der Macht beanspruchen und ausüben. Hier verkauft man sich an einen Götzen der Macht. Die absolute Macht dieses Mannes kommt in der Personalunion von Führer, Reichskanzler und obersten Befehlshaber der Wehrmacht zum Ausdruck. Also hier sagt Rosenberg, der Führer soll in seiner Person drei Prinzipien, aber auch drei verschiedene Formen von Machtausübung verbinden. Er ist Führer, Reichskanzler und oberster Befehlshaber. Führer ist er einmal der Partei, dann auch des Staates. Gleichzeitig ist er Reichskanzler und auch oberster Befehlshaber der Wehrmacht. Der Führer vereinigt also in seiner Person die oberste legislative und exekutive Gewalt. Er vereinigt also die gesetzgebende und die ausübende Regierungsgewalt. In der europäischen Geschichte hat man jahrhundertelang gebraucht, um diese Gewalten zu trennen. Die Gewaltenteilung, das war die große Errungenschaft des aufklärerischen, des liberalen, aber auch des sozialistischen Europa. Man hat gewusst, die gesetzgebende und die ausübende Gewalt müssen getrennt werden. Und später kam dann auch noch die richterliche Gewalt hinzu, die man bewusst getrennt hat, damit die nicht in einer Hand beisammen sind und damit also sich gegenseitig stützen können. Hier im Nationalsozialismus kommt jetzt wieder zur Vereinigung dieser zwei Mächte. Und das hat in der Geschichte nie gut getan. Es geht dann weiter. Die unmittelbaren Mitarbeiter des Führers sind die auserwählten Mitglieder eines deutschen Ordens. Man höre sich mal dieses Wort an. Hier wird von einem deutschen Orden gesprochen. Hitler und die führenden Leute des Nationalsozialismus haben nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie die Orden bewundert haben, weil es sich dabei um Männer handelt, die ausschließlich für ein Ideal kämpfen und auf alles verzichten, um nur einem Ideal zu dienen. Man hatte dabei auch den Deutschen Orden vor Augen und auch die Jesuiten, aber natürlich nicht mit einem christlichen Inhalt. Und deswegen wurde hier auch von einem Deutschen Orden gesprochen. aber in einem ganz anderen Sinn. Die Jesuiten der katholischen Kirche hat man verfolgt. Und auch den deutschen Orden hat man verfolgt. Aber das Modell von Männern, die sich mit letzter Kraft hingeben, das wollte man für die eigene Partei auch übernehmen. Die Mitglieder dieses deutschen Ordens, sagt Rosenberg, werden vom Führer aus allen Schichten des Volkes ernannt. Also er ernennt, er erwählt, er beruft. Die einzige Vorbedingung sind entsprechende Leistungen im Dienste des Volkstums. Neben dem leitenden Deutschen Ordensrat gibt es auch ein Parlament, dem aber nur eine beratende und keine entscheidende Funktion zukommt. Also es gibt einen Orden, in den man berufen wird. Es gibt ein Parlament, das aber nur beratende und keine entscheidende Funktion hat. Hier wird deutlich auch die Anlehnung des Nationalsozialismus an das späte Römische Reich erkennbar. Auch die römischen Kaiser hatten eine absolute Entscheidungsgewalt und die Mitglieder des römischen Senats waren nur Berater. Und das zeigt sich ja auch in den nationalsozialistischen Symbolen immer wieder, die Anlehnung an die römische Symbolik. Man sah im Führer einen Nachfolger der römischen Cäsaren. Und auch dort war eben das absolutistische monarchische Prinzip, die anderen hatten bestenfalls beratende Funktion. Die streng hierarchische Regierungsform, also die Regierungsform von oben nach unten, eines völkischen Einheitsstaates verlangt auch, dass die Funktionäre nicht mehr durch Wahl, sondern durch Einsetzung bestimmt werden. Rosenberg schreibt, deshalb wird in einem deutschen Reich unserer Sehnsucht auch eine Wahlform nach und nach dem Grundsatz der Einsetzung verantwortlicher Leiter auf allen Gebieten durch den Führer von Volk und Staat in den obersten Stellen und dann von diesen ernannt nach unten hin weichen müssen. Also, die Wahlform der Demokratie muss der Einsetzung weichen. Statt der Demokratie gilt das Gesetz der Auslese, statt Wahlen gibt es Einsetzungen. Rosenberg hält das Volk schlechthin für unfähig, selbst die richtigen Vertreter zu wählen. Über die Grenzen der Dorfgemeinde, der mittleren Stadt hinaus, verliert der Durchschnittsmensch den Maßstab für sein Urteil. Also, Rosenberg ist der Ansicht, dass der Mensch über die Grenzen der Dorfgemeinde und der mittleren Stadt hinaus nicht urteilen kann. Also kann er auch nicht wählen, deswegen muss also von oben bestimmt werden, wer eingesetzt wird und wer Aufträge zu erfüllen hat. Das ist also regelrecht die Umkehrung der Demokratie. Von oben nach unten, nicht mehr durch Wahl, sondern durch Einsetzung. Rosenberg schreibt dann selber, oder in dem Fall haben wir sogar eine Quelle von Adolf Hitler. Hitler schreibt, damit ergibt sich folgendes Bild. Der völkische Staat hat, angefangen bei der Gemeinde bis hinauf zur Leitung des Reiches, keinen Vertretungskörper, der etwas durch Mehrheit beschließt, sondern nur Beratungskörper, die dem jeweilig gewählten Führer zur Seite stehen. In keiner Kammer und in keinem Senate findet jemals eine Abstimmung statt. Sie sind Arbeitseinrichtungen und keine Abstimmungsmaschinen. Das einzelne Mitglied hat beratende Stimme, aber niemals eine beschließende Stimme. Diese kommt ausschließlich nur dem jeweils dafür verantwortlichen Vorsitzenden zu. Also das ist mehr als deutlich. Zusammengefasst heißt das, im völkischen Staat gibt es keine Volksvertreter mehr, sondern nur noch Befehlsempfänger des Führers. Also wo hier das Volk bleibt, das ist die große Frage. Die Folge dieses Regierungsstils ist die totale Entmündigung und Entmachtung des Volkes. Gerade im Führerprinzip zeigt sich in seltener Deutlichkeit das Biologische des nationalsozialistischen Systems. Der absolute Führer und das entmündigte Volk erinnern uns in erschreckender Weise an einen Leithammel und an eine Herde. Auch das Ausleseprinzip für die verschiedenen Unterführer ist im Grunde ein animalisches Prinzip. Hier wird die Macht des Stärkeren geradezu zum Grundsatz der staatlichen Verfassung. Auf diese Weise aber wird der Staat zum totalen Instrument des neuen Mythos. Dieser Staat dient ausschließlich der Nationalehre und dem Volkstum. Er duldet keine Partei, die sich nicht zum Höchstwert der Rasse und des Volkstums bekennt. Er wird völlig dem Führerprinzip unterworfen. In diesem Staat gibt es keine Trennung der Gewalten, keine Wahlen, keinen Parlamentarismus und keine Demokratie. Dieser völkische Staat ist das Ende des Volkes. Wir kommen nun zu einem weiteren Punkt. Und zwar geht es im nächsten Punkt um Kunst und Wissenschaft. Die Kunst und die Wissenschaft wird von Rosenberg auch einer Rassifizierung unterzogen. Es kann nach Rosenberg keine Kunst an sich und keine neutrale Wissenschaft geben. Er schreibt, auf allen demokratischen Konzilien hört man noch heute den Lehrsatz von der Internationalität der Kunst und Wissenschaft verkünden. Die geistig Armen, die das ganze 19. Jahrhundert mit diesen Zeugnissen der Lebensfremdheit und rasselosen Wertigkeit blamiert haben, kann man natürlich nicht mehr über die Beschränktheit dieser Allweltlichkeit belehren. Das junge Geschlecht aber, das diesem Treibhauswesen den Rücken zu kehren beginnt, wird nach einem einzigen, unbefangenen Hinschauen auf die Mannigfaltigkeit der Welt entdecken, dass es eine Kunst an sich nicht gibt, nie gegeben hat und niemals geben wird. Kunst ist immer die Schöpfung eines bestimmten Blutes. Und das formgebundene Wesen einer Kunst wird nur von Geschöpfen des gleichen Blutes wirklich verstanden. Anderen sagt es wenig oder nichts. Aber auch die Wissenschaft ist eine Folge des Blutes. Alles, was wir heute ganz abstrakt Wissenschaft nennen, ist das Ergebnis der germanischen Schöpferkräfte. Dieser nordisch-abendländische Gedanke einer auf Gesetze zurückführenden Folge von Ereignissen im Weltall. Die Erforschung dieser Gesetzlichkeit ist nicht nur eine Idee an sich, auf die jeder Mongole, Syrer und Afrikaner auch verfallen müsste, sondern ganz im Gegenteil. Dieser Gedanke sah sich durch Jahrtausende hindurch der wütenden Gegnerschaft der vielen fremden Rassen und ihrer Weltanschauungen gegenüber. Soweit Rosenberg. Rosenberg sagt dazu Folgendes: Es gibt keine Kunst an sich, sondern jede Kunst ist immer Ausdruck des Blutes und der Rasse. Und das Gleiche gilt auch für die Wissenschaft. Es gibt keine Wissenschaft an sich, sondern Wissenschaft ist an eine bestimmte Rasse und ein bestimmtes Blut gebunden. Nun wird man hier ein bisschen differenziert die Dinge betrachten müssen. Es gibt selbstverständlich eine Kunst, die Ausdruck ist von einer bestimmten Kultur und auch von einer bestimmten Mentalität und auch von einer bestimmten Umwelt. Aber dass man jetzt sagen kann, dass nur ein bestimmtes Blut eine bestimmte Kunst hervorbringt und dass nur das gleiche Blut diese Kunst verstehen kann, das ist sicherlich absurd. Wir können die Produkte verschiedenster Kulturen auch als Angehörige einer anderen Kultur durchaus bewundern. Ein Europäer kann eine japanische Kunst bewundern. Und er kann sich auch einfühlen in eine afrikanische und in eine südamerikanische Kunst. Die ist verschieden, aber die ist durchaus zu verstehen. Bei der Wissenschaft wird es dann schon ein bisschen eigenartig, dass also das Blut die Physik hervorbringt, das ist etwas problematisch. Sicher gibt es eine abendländische Wissenschaft. Und die moderne Wissenschaft ist auf den Grundlagen des Abendlandes entstanden. Aber das war nicht eine Frage des Blutes, sondern des Geistes. Und das Interessante war, dass diese abendländische Wissenschaft von verschiedensten Völkern hervorgebracht worden ist. Da haben Griechen, Römer, Germanen, Britannen, Franzosen, Spanier, Italiener, Russen, da haben verschiedenste Völker mitgearbeitet und haben zum Schluss die eine abendländische Wissenschaft entwickelt. Also so, wie man das hier zu hören bekommt, ist das auf jeden Fall schrecklich einseitig. Wenn man Rosenbergs Gedanken folgt, dann muss man sagen, dass die Folge dieser Rassifizierung der Kunst und Wissenschaft natürlich nur die Proklamation einer deutschen Kunst und einer deutschen Wissenschaft sein kann. Damit verbunden ist auch eine radikale Verurteilung jeder Kunst und Wissenschaft, die nicht den rassischen Voraussetzungen entsprechen. So lässt sich Rosenberg zum Beispiel zu folgenden wütenden Ausfällen gegen manche moderne Maler hinreißen. Er schreibt: Was Picasso aber noch schamhaft hinter geometrischen Kunststücken verschwieg, trat nach dem Weltkrieg offen und frech hervor. Das Mestizentum, also diese Vermischung von verschiedenen Rassen, erhob den Anspruch, seine bastardischen Ausgeburten, erzeugt von geistiger Syphilis und malerischem Infantilismus, als Seelenausdruck darstellen zu dürfen. Man sehe einmal lange und aufmerksam etwa die Selbstbildnisse eines Kokoschka an, um angesichts dieser Idiotenkunst das grauenhafte Innere halbwegs zu begreifen. Eine gewisse Robustheit zeigt Lovis Korinth, doch verging auch dieser schlechter Meister des Pinsels im lehmig-leichenfarbigen Bastardentum des syrisch gewordenen Berlins. Über Kunst lässt sich streiten, aber so kann man nicht über Kunst reden. Wer hier entartet ist, ist klar. Noch tragischer als die Verurteilung nicht deutscher Kunst ist die Infragestellung nicht deutscher Wissenschaft. Dass sich später sogar Nobelpreisträger wie Lenard und Stark, zwei deutsche Nobelpreisträger, dazu hergaben, für eine rassisch bedingte Naturwissenschaft einzutreten, erscheint angesichts der großen jüdischen Wissenschaftler im damaligen Deutschland als geradezu absurd. Damals waren ganz große Männer aus dem Judentum führende Weltwissenschaftler. Denken wir nur einmal an Albert Einstein. Wie unendlich verblendet und verwirrt muss der damalige deutsche Geist gewesen sein. Diese Verdammung und Vernichtung jedes anderen Geistes und jeder anderen Kultur, war aber nur ein Vorspiel. So wie Lessing einmal sagt, das war ein Vorspiel nur, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man schließlich auch Menschen. Dieses berühmte Wort, ich darf noch einmal wiederholen. Das war ein Vorspiel nur, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man schließlich auch Menschen. Man hat ja auch große Scheiterhaufen aufgeschichtet aus Büchern von Kunstwerken, die man kritisiert hat. Nun können wir eines sagen, es gibt sicherlich in der Kunst auch problematische Entwicklungen. Und es gibt manchmal auch eine Kunst, wo man sich sagt, was soll diese Kunst? Es gibt Kunst auch mit einer negativen Wirkung. Das wollen wir nicht in Frage stellen. Aber so wie hier mit dieser Kunst umgegangen wird und vor allem der Maßstab des Blutes, mit dem man Kunst misst, das ist doch unheimlich problematisch. Und wenn man zum Schluss alle diese Kunstwerke verbrennt, dann verbrennt man damit indirekt auch die Künstler selbst. Wir brauchten eine Kritik an der Kunst. Und es wäre heute oft wünschenswert, dass manchmal auch diese Kritik an einer gefährlichen Kunst hörbar wird. Aber da muss man sich einmal die Frage stellen, welchen Maßstab verwenden wir dazu? Und zweitens, in welcher Weise teilen wir das mit? Wir dürfen und müssen uns mit der Kunst auch kritisch auseinandersetzen, aber nicht in dieser Form und nicht mit diesem Maßstab. Ein letztes kurzes Kapitel noch. Der Nationalsozialismus versucht dann auch, das Christentum dem Rassegedanken zu unterwerfen. Dieser Verwandlungsprozess des Christentums ist wohl der Höhepunkt des Rassenwahnes von Rosenberg. Es ist geradezu grotesk, wie Rosenberg aus dem Juden Jesus einen Germanen machen will und wie er das Christentum in eine nordische Religion umfunktioniert. Wir wollen auch da eine Stelle von seinem Werk hören. Es lag im Interesse der herrschsüchtigen römischen Kirche, die unterwürfige Demut als das Wesen Christi hinzustellen, um sich möglichst viele an diesem Ideal heruntergezüchtete Diener zu verschaffen. Also die Demut des Christentums dient dazu, dass die römische Kirche ihre Herrschaft ausüben kann. An diesem Ideal heruntergezüchtete Diener. Diese Darstellung, fährt Rosenberg fort, richtig zu stellen, ist eine weitere unerlässliche Forderung der deutschen Erneuerungsbewegung. Jesus erscheint uns heute als selbstbewusster Herr im besten und höchsten Sinne des Wortes. Sein Leben ist es, das für germanische Menschen Bedeutung besitzt, nicht sein qualvolles Sterben, dem er den Erfolg bei den Alpinen und Mittelmeervölkern verdankte. Der gewaltige Prediger und der Zürnende im Tempel, der Mann, der mitriss und dem sie alle folgten, das ist der Jesus, nicht das Opferlamm der jüdischen Prophetie. Nicht der Gekreuzigte ist heute das bildende Ideal, das uns aus den Evangelien hervorleuchtet. Und kann es nicht hervorleuchten, dann sind auch die Evangelien gestorben. Soweit Rosenberg. Der Nationalsozialismus hätte auch immer darauf hingewiesen, dass Jesus eine jüdische Mutter hat, aber dass der Vater natürlich nicht Gott war. Josef konnte es ja auch nicht sein. Und deswegen hat man gesagt, hinter dem Engel Gabriel, der im Evangelium angeführt wird, verbirgt sich ein junger Mann, der Maria angesprochen hat. Und dieser junge Mann, das war ein römischer Soldat. Und deswegen ist Jesus auf der einen Seite Sohn einer Jüdin und auf der anderen Seite Sohn eines römischen Soldaten. Und damit ist er ja zumindest von seinem Vater her ein Arier. Rosenberg verlangt kategorisch, dass die große Persönlichkeit Jesu Christi von allem Wust des vorderasiatischen und afrikanischen Lebens befreit werden müsse. Jesus dürfe nur als Held und nicht als der Gekreuzigte gesehen werden. Jesus der Held, nicht der Geschundene, nicht der magisch Entschwundene der späten Gotik, sondern die einmalige, herbe Persönlichkeit. Ebenso verlangt Rosenberg die systematische Reinigung des Christentums, das durch Verbastardisierung, Verorientalisierung und Verjudung sich selbst fremd geworden sei. Das Christentum kann seine eigentliche Entfaltung nur im Germanentum erreichen. Es gilt zu erkennen, dass das Christentum seine dauernden Werte dem germanischen Charakter zu verdanken hat. Das Christentum kann also nur, wenn man das kommentieren darf, am Germanentum genesen. Wir haben also hier noch einige Schwerpunkte besprochen. Auch die Kunst und die Wissenschaft ist von der Rasse, vom Blut her bestimmt. Und auch das Christentum, das muss rassifiziert werden. Es ist nicht der Gekreuzigte, sondern es ist Christus der Held. Es ist der, der die Menschen aus dem Tempel vertreibt, der die Peitsche in die Hand nimmt, der machtvoll predigt und der also den germanischen Werten des Helden verpflichtet ist. Und dieser Christus, der muss gereinigt werden von allen Einflüssen des Judentums und von allen orientalischen Einflüssen. Nur dieser germanische Christus, der kann vom Nationalsozialismus akzeptiert werden. Wenn er das nicht ist, dann sind auch die Evangelien gestorben. Ja, das sind Aussagen, die schon sehr nachdenklich stimmen. Und jetzt wollen wir mal versuchen, hier auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ich möchte hier mit meinen Ausführungen einmal aufhören und vielleicht ergibt sich noch die Möglichkeit zum einen oder anderen Gespräch.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, Sie haben eingeschaltet bei der Credo-Sendung, heute im Rahmen des Grundkurses Philosophie zum Thema der Nationalsozialismus. Wir haben von Dr. Peter Egger in zwei Teilen seines Vortrags weitere Ausführungen zu den Hintergründen, den philosophischen Hintergründen dieses politischen Auswuchses, muss man sagen, gehört. Und zwar besonders basierend auf dem Buch Der Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg, dem Chefideologen des Nationalsozialismus. Herr Dr. Egger, herzlichen Dank schon einmal für diese beiden Teile Ihres Vortrages. Sie haben zum Schluss über die, man möchte fast sagen, Nordifizierung des Christentums gesprochen. aus Christus einen Aria machen, den Siegertypen hervorzuheben und sein Leiden, das was für uns als Christen so wesentlich ist, sozusagen unter den Teppich zu kehren, als das Gefallen der südländischen Rassen zu suchen. Also eigentlich ein ganz gemeiner Handstreich hier auch im Hinblick auf die anderen Rassen. Wie ist denn das weitergegangen? Was hat denn die Kirche mit diesen Ansätzen in Deutschland gemacht? In welche Richtung hat sich das entwickelt oder wo sollte es denn genauer hingehen?
Ja, also sagen wir mal so, der Nationalsozialismus hat ja auch versucht, Vorgaben zu machen im Hinblick auf eine zukünftige christliche Kirche. Es ging ja nicht nur darum, dass man versucht hat, Jesus Christus zu einem Arier umzufunktionieren, sondern dass man auch versucht hat, die Kirche in diese Richtung zu lenken. Und es war für die katholische Kirche oft gar nicht so einfach, auf diese Vorstellungen zu reagieren. Und es hat dann erst die machtvolle Stimme vom Bischof von Münster, von August Graf von Galen gebraucht, der dann mal sozusagen diesen Mythos des 20. Jahrhunderts durch seine machtvollen Predigten zertrümmert hat. Der spätere Kardinal von Galen hat nämlich in seinen Predigten darauf hingewiesen, wohin dieser Nationalsozialismus führt, und hat damit sozusagen auch diesen Ansprüchen gegenüber dem Christentum ein klares Nein entgegengehalten. Aber da hat es gewissermaßen einen Mann gebraucht, der selbst aus uraltem deutschen Adel gekommen ist. Und dieser Mann, der war ein glaubwürdiger Vertreter der deutschen Kultur. Und der hat im Namen der echten deutschen Kultur darauf hingewiesen, dass diese Art von Kultur, die hier propagiert wurde, nicht mit der eigentlichen deutschen Kultur übereinstimmt. Und auf der Ebene hat er dann diesen Angriffen die Stirne geboten.
Wir kennen ja auch aus der Zeit des Dritten Reiches dann die Versuche der Kirche gegenzusteuern, die aber politisch gleich sozusagen mit Gegendruck erwidert wurden. Zum Beispiel die Verfolgung und der Christen dann in den Niederlanden gab es ja diesen besonderen Fall, als der Papst versucht hat zu intervenieren. Das Ganze hat sich zu einem ganz heiklen Thema eigentlich ausgewachsen. Vorwürfe an die Päpste der damaligen Zeit, sogar in gewisser Weise Mitarbeiter zu sein und es im Ganzen nicht genug dagegen geredet zu haben. Jetzt haben wir gerade von Ihnen gehört, von August Graf von Galen, der mutig die Stimme unter Lebensgefahr mit Sicherheit erhoben hat. Mal ganz kurz die Diskussion zusammengefasst, die sich dann in den letzten Jahren aufgetan hat. Hat die Kirche hier was versäumt oder war das alles klug, was sie da unternommen hat?
Da gehen die Standpunkte ja weiter auseinander. Aber wir müssen heute eines sagen. Man hat ja auch von päpstlicher Seite durch diese berühmte Enzyklika mit brennender Sorge klar zum Ausdruck gebracht, wie die katholische Kirche zum Nationalsozialismus, aber auch zum Kommunismus steht. Also das war eine ganz deutliche Botschaft. Und es war ja dann so, dass die Reaktion von Seiten des Nationalsozialismus überaus wütend war. Und das haben ja damals auch die Katholiken eine Verfolgung zu spüren bekommen, die sehr vehement war. Es war dann auch noch eine weitere Frage, weil man dann gemerkt hat, dass man mit dieser direkten Konfrontation unglaubliche Opfer auch verursacht hat, vor allem auch unter den jüdischen Mitbürgern, wurde man vorsichtiger und man hat sich dann überlegt, ob man bei diesem Regime des Nationalsozialismus damit überhaupt etwas erreichen könne. Es ist inzwischen bekannt, dass Papst Pius XII. Noch viel energischer auftreten wollte, wie er gehört hat, was mit den jüdischen Bürgern in Deutschland passiert, und dass er damals vom deutschen Episkopat gebeten wurde, seine geplanten Enzykliken nicht zu veröffentlichen, weil er dadurch die Verfolgung noch sehr verschlimmern würde. Es ist bekannt durch eine Ordensfrau, die Pius dem XII. Gedient hat, und das war eine Deutsche, die hat damals auch verschiedene Gespräche mitbekommen, dass damals Kardinal Faulhaber von München bei Pius dem XII. In Rom interveniert hat und ihn gebeten hat, nicht zu deutlich zu sprechen, weil das nur Hunderttausende von Opfern hervorrufen würde. Pius der XII. Hat damals lang überlegt. Er wollte etwas Deutliches sagen und wurde dann sozusagen gebeten, es nicht zu tun. Da gibt es Zeugnisse, die erst vor einigen Jahren veröffentlicht wurden. Aber dann müssen wir noch etwas dazu sagen. Die Kirche hat insgesamt 700.000 Juden das Leben gerettet. Und diese Zahl stammt von einem Juden, von Pinchas Lapide, einem bekannten Juden. Der hat hier einmal Stellung genommen und hat diese Zahl genannt. Und er hat darauf hingewiesen, dass die katholische Kirche sehr wohl etwas getan hat, aber dass sie einen beschränkten Spielraum hatte und von daher nicht sich so äußern konnte, wie sie es gerne gemocht hätte, weil sie dadurch noch mehr Opfer heraufbeschworen hätte. Wir befinden uns also, wenn man das zusammenfasst, in folgender Situation. Auf der einen Seite wirft man der Kirche vor, sie hätte zu wenig laut gesprochen und zu wenig gesagt. Aber wir müssen sagen, sie hat gesprochen. Und es sind auch Tausende von Priestern vor den Gerichten des nationalsozialistischen Regimes gelandet. Es waren Tausende von Priestern in Konzentrationslagern. Es hat Leute gegeben, die auch ihr Leben hingegeben haben. Auf der anderen Seite hätte die Kirche mehr gesagt und es hätte dann wahrscheinlich noch ein paar Millionen mehr Opfer gegeben, dann hätte man die Kirche beschuldigt, sie sei schuld am Tod dieser Menschen. Es ist halt eben auch so, dass die Kirche immer im Schussfeld steht und wie sie sich äußert, so ist es für ihre Kritiker falsch. Sicher hätte die Kirche in manchen Bereichen mehr tun können, aber auf der anderen Seite muss man deutlich sagen, sie hat auch sehr viel getan. Und der Blutzoll, den die Kirche entrichtet hat im Reich, im Dritten Reich, der war sehr hoch. Und da muss man auch einmal dieses Buch lesen, Kreuz und Hakenkreuz, von Weihbischof Neuhäusler nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Wenn man das liest, Kreuz und Hakenkreuz, dann hat man wirklich eine Ahnung, was damals gelaufen ist und wie schwer es für die Kirche war, damals zu wirken.
Ich denke, es ist im Rückblick dann oft leicht, eine Perfektion zu fordern, die in einer gegebenen Situation, wo ja Menschen entscheiden müssen, gar nicht möglich ist. Man meint dann, ja, die Kirche hat doch die ganzen und so weiter, die müsste doch wissen, was recht ist und so weiter. Und dann denkt man nicht daran, dass sich damals die Menschen und gerade auch die Leitenden in der Kirche in einem wirklichen Dilemma, wie wir es gerade von Ihnen gehört haben, befunden haben. Wenn ich das mache, passiert hier Leid. Wenn ich jenes mache, kriegen wir den Vorwurf so zu spüren. Dafür muss man sagen, ist es eigentlich sehr glimpflich abgegangen. Also muss man schon auch die Klugheit und den Mut mancher Entscheidung bewundern.
Auf jeden Fall. Und die Leute waren ja immer sehr, sehr exponiert. Und viele haben sich ja auch exponiert, nicht? Und viele sind auch hingerichtet worden. Man muss diese Dokumente auch einmal lesen. Und die sind viel zu wenig bekannt.
Ja, ja. Ja, Herr Dr. Egger, herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für die Ausführungen jetzt noch speziell zur Situation der Kirche damals im Dritten Reich. Eine ganz interessante Sache für uns alle, besonders auch für die, die das damals natürlich nicht mehr mitgekriegt haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir freuen uns schon auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Grundkurs Philosophie. Ich darf Ihnen jetzt schon mal einen gesegneten Abend, noch eine gesegnete Zeit auf Weihnachten hin und dann ganz frohe Festtage wünschen. und darf Sie bitten, dass wir jetzt die Sendung noch mit einem Gebet beschließen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir können dich nur immer wieder bitten, schenk uns deinen Heiligen Geist, damit wir die Geister unterscheiden können und damit wir rechtzeitig erkennen, wo sich Entwicklungen auftun, die nicht in deinem Geist geschehen. Erleuchte uns und gib uns gerade in unserer heutigen Zeit, die von vielen subtilen Versuchungen heimgesucht wird, eine klare Erkenntnis und eine klare Entscheidung. Amen.
Amen. Alles Gute und auf Wiederhören, Herr Dr. Egger.
Ich danke auch Ihnen sehr herzlich für die freundliche Begleitung.
Liebe Zuhörer, herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zuzuhören, mitzudenken, mitzuempfinden.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.